Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, auch im Livestream. Bitte? Gibt es heute keinen Livestream? Oh, okay, schade. Dann umso mehr herzlich willkommen alle hier. Genau, wer mich kennt, ich brenne für Ehe und deswegen ist für Ehepaare und dass man glücklich verheiratet ist, deswegen ist meine Predigt auch sehr ich geprägt, meinem Herzen folgend. Ich habe mir so überlegt, wie Gott sich denn wohl die Ehe vorgestellt hat, was er sich dabei gedacht hat. Er hat Mann und Frau geschaffen und ihnen einen Auftrag gegeben. Einen Auftrag, den man nicht alleine schaffen kann, man muss es gemeinsam machen. Geht hin, vermehrt euch und herrscht über die Erde und über die Tiere. Vermehrung, wir brauchen keinen Biounterricht machen, es geht nicht alleine. Wir brauchen da jemanden dazu. Genau, als er den Menschen geschaffen hat, war ziemlich schnell klar, dass der Mensch so ganz alleine nicht so gut funktioniert. Nicht, weil da irgendwie ein Fehler sich eingeschlichen hat oder der Mensch nicht vollkommen geschaffen wurde, sondern weil Gott ein Beziehungsgott ist. Er will Gemeinschaft mit uns haben und er liebt Gemeinschaft. Er lebt in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und mit Jesus und er will das auch mit uns leben. Er liebt Beziehung, er kennt Beziehung und es gibt, glaube ich, niemanden, der Beziehung leben besser versteht als unser Papa im Himmel. Tja, bloß hatte der Mensch zu der Zeit niemanden Gleichwertigen, mit dem er hätte Beziehung leben üben können. Da waren die Tiere, ja, aber die antworten nicht, die widersprechen nicht. Also ist das nicht unbedingt eine gleichwertige Beziehung. Eine Beziehung, ja, aber nicht gleichwertig. Und dann war da natürlich Gott, der allmächtige Schöpfer des Universums, der vollkommene Gott, der Beziehung leben will. Aber es ist eine Anbetungsbeziehung und keine Beziehung auf gleicher Ebene. Er stillt jeden Mangel und das Geniale dabei ist, er gebraucht ganz oft Mitmenschen, um unsere Mangel zu stillen. Ich glaube, ihr kennt das alle. Manchmal gibt es Tage, da braucht man eine Umarmung. Ja, der Tag ist blöd gelaufen, es gab nur Schwierigkeiten, nur Missverständnisse. Und dann ist da jemand, der dich ganz fest drückt, der dir sagt, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist wunderbar. Was gibt es Schöneres? Und genau das ist unser Papa in Aktion. Er hat sich nämlich die Ehe als eine sich ergänzende Gemeinschaft vorgestellt. Technik, die begeistert. Ja, so muss ich klicken. Okay, wenn man sie gut anwendet, dann... Ja, eine sich ergänzende Gemeinschaft, eine Einheit. Mann und Frau vervollständigen sich, weil in beiden zusammen, in Mann und Frau, Gottes Bild erst vollständig wird. Wir wurden beide nach seinem Willen geschaffen. Es wurde aus einem Menschen zwei geschaffen. Also erst in der Einheit zusammen sind wir ein vollständiges Gottesbild. Das Problem ist nur, das leben wir ganz, ganz selten. Genau diese Einheit. Und deshalb habe ich heute eine ganz ungemütliche Predigt vorbereitet. Es tut mir echt leid, aber ich würde euch nämlich gerne mit ein paar Tipps ausstatten. Was hat sich Gott so gedacht? Wie ist ein Mann zu sein? Wie ist eine Frau zu sein? Wie soll sich Mann und Frau verhalten? Wie sieht das aus biblischer Sicht aus? Genau, also wenn jemand Tomaten oder Eier dabei habt, bitte bewerft mich nicht damit. Ich würde euch gerne auch einen Einblick in mein Herz gewähren, bevor ich anfange, damit ihr versteht, warum ich rede, wie ich rede. Also dieses Herz hier, das schlägt aus Gottes Gnade und das schlägt vollkommen für Jesus. Und es tut ganz oft weh, wenn ich sehe, dass Ehepaare sich so überhaupt nicht wertschätzend behandeln, wenn sie den anderen selbstverständlich nehmen oder sogar der Meinung sind, der soll froh sein, dass er mich hat. Ja? Es tut weh zu beobachten, wie Christen sich in ihrer Ehe gefangen fühlen, wie sie bereuen, diesen Partner gewählt zu haben. Und es tut ganz besonders weh, weil ich weiß, es geht auch anders. Die Ehe kann ein Stück Himmel auf Erden sein. Ich bin super glücklich mit meinem Ehemann. Okay, ich habe auch den Besten geschnappt, ich weiß. Aber ich bin mir felsenfest sicher, so richtig überzeugt bin ich davon, auch dein Mann, deine Frau kann der Beste oder die Beste sein. Du musst es ihm oder ihr nur oft genug sagen und du musst ihn oder sie genau so behandeln. Das ist Leben im Glauben. Ungeachtet der Tatsachen und Umstände stellst du dich in deine Position, nimmst deine Position ein. Und deshalb habe ich mich entschieden, zum Thema Ehe etwas zu sagen. Wie hat sie sich Gott vorgestellt? Damit wir genau das tun, nämlich unsere Stellung einnehmen, als Mann oder als Frau. Und ich bin immer noch nicht fertig mit meinem Vorwort, sorry. Es erfordert nämlich, dass wir diese Predigt, dass jeder Einzelne von euch diese Predigt für sich anhört. Und nicht für den Partner, ja? Auch wenn dein Partner heute nicht da ist oder nicht mal Christ ist oder was auch immer, du darfst nicht mal deinem Partner diese Predigt vor die Nase halten. Auf gar keinen Fall. Es ist nämlich nicht deine Aufgabe, deinen Partner zu ändern, sondern es ist Gottes Aufgabe. Deine Aufgabe ist, Jesu Liebe in deine Ehe zu bringen. Jesu Liebe in deine Familie zu bringen. Denn genau da beginnt die Welt, genau da beginnt unser Auftrag. Genau da ist dein Nächster, den du lieben sollst wie dich selbst. Und aus diesem Grund werde ich hin und wieder sagen, so, die Damen können jetzt ein bisschen abschalten, ein bisschen Tagträume nachgehen und die Männer hören zu und dann natürlich andersrum. Warum will ich das so? Weil es bringt dir, liebe Schwester, überhaupt gar nichts zu wissen, wie sich dein Mann eigentlich verhalten sollte. Und dir, lieber Bruder, bringt es auch nichts zu wissen, wie deine Frau sich eigentlich verhalten sollte oder dich behandeln sollte. Es bringt euch einfach nichts. Der Herr ist unser Retter und er ist unser Richter. Er kämpft für uns und er schafft uns Gerechtigkeit. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, niemand sonst könnte das besser. Okay, ich denke, die Basis ist klar. Ja? Jeder hört die Predigt für sich. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal mit euch beten, auch um Schutz vor Tomaten und Eiern. Nein, natürlich Spaß. Mir ist es wichtig, dass wir mit offenen Herzen und mit offenen Augen in diese Predigt reingehen, dass wir lernen, die Not des anderen zu sehen, das Bedürfnis des anderen zu sehen. Und wenn du jetzt also hier im Saal bist und du bist oder schaust zu Hause zu, später dann irgendwann mal, wenn Livestream funktioniert, und du fühlst dich in deiner Ehe gefangen, du bist unzufrieden, du bereust die Partnerwahl, ja, dann ist es heute an der Zeit, dass genau du die Entscheidung triffst, es zu ändern. Und zwar nicht den Partner, sondern dich selbst. Dass du Gott einlädst, dass du Jesus einlädst und den Heiligen Geist einlädst, dich zu verändern, dein Verhalten zu verändern. Es ist eine Entscheidung. Und lass heute Abend der Abend sein, wo diese Veränderung beginnt. Und entscheide dich mit offenen Herzensohren auf Gottes Tipps zu hören. Und zwar über diesen Abend hinaus. Ich würde euch gern bitten, mit aufzustehen. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr das Gebet gerne mit nachbeten. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du ein Gott der Freude bist. Und dass du es liebst, wenn es uns gut geht.
Danke, dass wir heute Abend dir zuhören und auf dich hören. Danke, dass da ein Segen drauf liegt, wenn wir das tun, was du uns sagst. Und Herr, ich bitte dich von Herzen, lass mich hören, was ich ändern soll. Im Umgang mit meinem Partner, im Umgang mit meinen Kindern, im Umgang mit meinen Mitmenschen. Ich treffe jetzt die Entscheidung, mich von dir formen zu lassen. Amen. So, danke schön. Setzt euch gerne wieder. Jungs, wir beginnen mit euch. Ihr seid halt so die Starken, ne? Mädels, das heißt, ihr dürft gerne ein bisschen abschalten. Genau. Was fällt uns als allererstes ein, wenn wir an die Aufgabe der Männer denken in Bezug auf die Ehe? Richtig, das ist Epheser 5, 25. Komm schon, jetzt. Jawohl. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Jeder kennt diese Bibelstelle. Was bedeutet es aber, sich selbst hinzugeben? Ja, Jesus hat sich für uns hingegeben. Selbstlosigkeit. Das heißt für mich, dass ich meine Wünsche hinten anstelle, dass zuerst die Wünsche meiner Frau und meiner Kinder kommen und dann erst die meinen. Das klingt hart, ich weiß, aber es ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Er war sich nicht so schade, um hierher auf diese gefallene, kaputte Welt voller Schmerzen und Leid zu kommen. Er hat den Himmel, den Thron, all diese Annehmlichkeiten des Himmels verlassen, um hierher zu uns zu kommen und uns zu dienen. Ja? Und das ausgerechnet uns. Uns, die wir ihn verraten, geschlagen, bespuckt, ans Kreuz genagelt haben. Er hat uns gedient. Er hat uns seine Liebe bewiesen. Also, liebe Männer, wenn eure Frauen sich nicht schlimmer verhalten als das, was ich eben aufgezählt habe, dann seid ihr verpflichtet, sie zu lieben. Denn genau das sagt die Bibel. Also, was heißt es denn jetzt aber, seine Frau zu lieben? Das ist nämlich auch ein ganz tolles Geheimnis. Und ich muss euch enttäuschen, ich werde das Geheimnis heute nicht lüften können, denn nur deine Frau kann dir sagen, was sie braucht, um sich geliebt zu fühlen. Du findest es auch nur heraus, wenn du mit deiner Frau Zeit verbringst, wenn du sie beobachtest und, wer hätte es gedacht, mit deiner Frau sprichst. Ja, absolut. Ja, es gibt aber trotzdem noch eine Hilfe. Und zwar hat Gary Chapman, also es ist jedes Mal das andere. Welchen Knopf muss ich denn jetzt drücken? Hey. Marco, kannst du für mich umschalten? Danke. Also, Gary Chapman, ihr kennt bestimmt das Buch, das ist echt ein Klassiker, Die fünf Sprachen der Liebe. Er schreibt in seinem Buch, dass es in etwa fünf Sprachen gibt mit ihren verschiedenen Facetten, die jeder Mensch so spricht, wo er sich berührt fühlt von der Liebe, ganz besonders berührt fühlt von der Liebe. Genau, es gibt fünf davon. Ich mache jetzt nur eine ganz kurze Zusammenfassung, einfach, dass ihr eine Vorstellung habt, um was es überhaupt geht. Also die erste ist die Hilfsbereitschaft. Der will nicht. Ah, jetzt. Okay. Hilfsbereitschaft. Was bedeutet das? Das ist Hilfe im Alltag. Hier und da auch etwas ungefragt tun oder die Anfrage um Hilfe sehr ernst nehmen und dem eine ganz hohe Priorität einräumen. Also alles nur Beispiele, was ich jetzt hier bringe. Jeder funktioniert auch ein bisschen anders, von daher müsst ihr das im Gespräch klären. Ihr könnt jetzt nicht einfach, zack, das ist's, das machen wir jetzt, Feierabend. So funktioniert es nicht ganz. Aber ihr habt eine Vorstellung, in welche Richtung ihr vielleicht gehen könnt. Die zweite ist Lob und Anerkennung. Soll ich es versuchen oder machst du jetzt? Jawohl, du machst jetzt, okay. Lob und Anerkennung, das sind zärtliche Worte. Wir sollten ernst gemeint sein. Ob du sie jetzt sprichst oder schreibst, spielt keine Rolle, aber mach ganz oft Gebrauch davon. Menschen, die diese Liebessprache sprechen, die brauchen das ganz, ganz viel. Die dritte ist Geschenke. Das sind Kleinigkeiten oder Großigkeiten, je nachdem. Als Zeichen, ich habe an dich gedacht. Ja? Da ist es, diesen Menschen ist es auch wichtig, bei besonderen Anlässen darf man das überhaupt nicht vergessen, etwas zu schenken. Die sprechen einfach diese Sprache und es hat nichts mit Gier oder so zu tun, sondern es berührt einfach ihr Herz. Die vierte ist die Zärtlichkeiten. Das sind Berührungen im Allgemeinen, sowas wie Schulterklopfen oder Händchen halten, Umarmungen. Es ist nicht nur oder nicht unbedingt die Sexualität damit gemeint, sondern der Körperkontakt, so aneinanderkuscheln, all diese Dinge, Zärtlichkeiten. Und die letzte, die fünfte, das ist Zweisamkeit. Das bedeutet ungeteilte Aufmerksamkeit nur zu zweit. Das ist ganz besonders wichtig für Familien mit Kindern. Da ist man ja oft geneigt dazu, mit Kindern ständig was zu unternehmen oder die Kinder haben die oberste Priorität eingenommen. Das ist die falsche Priorität. Dein Partner hat die erste Priorität. Nach Jesus immer. Und deswegen ist es ganz arg wichtig, dass man sich als Paar nicht aus den Augen verliert, dass man Zeit zu zweit verbringt. Und die Menschen, die diese Liebessprache sprechen, die brauchen es ganz besonders. Aber es braucht jedes Paar Zeit zu zweit, Austausch. Was ist damit gemeint? Vielleicht essen gehen zu zweit oder in die Sauna oder einen Spaziergang machen. All diese schönen Dinge, die entspannen, wo man sich gut unterhalten kann dabei. Ihr habt bestimmt ganz viele Ideen dazu. Also Gary Chapman erklärt in seinem Buch aber auch, dass es Menschen gibt oder dass es oft den Menschen so sogar passiert, dass sie sich ungeliebt fühlen, obwohl der Partner alles tut, um seine Liebe zu zeigen, weil er eben die richtige Liebessprache nicht trifft. Ich mache da mal ein Beispiel. Ja? Der Ehemann beschenkt seine Frau und ist da echt fleißig damit, aber sie freut sich zwar darüber, nur hat sie ihm vor 3 Wochen schon gesagt, er soll doch bitte die Glühbirne austauschen. Das ist immer noch nicht passiert. Und wenn jetzt ihre Liebessprache die Liebessprache der Hilfsbereitschaft ist, dann fühlt sie sich ungeliebt. Ja, dann ist es für sie, als würde er ihre Wünsche nicht ernst nehmen. Als würde er ihr lieber schnell mal was kaufen, anstatt seine Zeit in ihre Bedürfnisse zu investieren. Ja, oder zu sehen, was ist ihr wichtig. Ihr könnt euch vorstellen, es dauert nicht lange, da sind beide gefrustet. Er denkt, boah, wie undankbar. Sie schätzt das gar nicht, dass ich sie beschenke. Und sie fühlt sich ungeliebt, weil die aneinander vorbeisprechen. Es ist also wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Ja, so tiefere Fragen, so, was tut dir gut? Wie kann ich dir meine Liebe am besten zeigen? Oder was beschäftigt dich gerade? Ja. Das sind Dinge, die man nicht geschwind zwischen Tür und Angel beantworten kann, sondern Dinge, die man, wo man sich hinsetzt und in Ruhe mal darüber spricht. Ich kann euch beruhigen. Es ist auf jeden Fall ein Marathon, ja, oder sogar eine Lebensaufgabe, zu lernen, einen Menschen zu lieben. Und nehmt euch diese Aufgabe an. Es ist eine wichtige Aufgabe. Ihr werdet es nicht bereuen. Gut, jetzt könnte ja jemand von euch sagen, ja Moment mal, ich bin doch das Oberhaupt der Familie, bin ja schließlich der Mann und die Frau soll sich mir unterordnen, auch das steht in der Bibel. Und wieso sollte sich ein Oberhaupt zum Hans-Peter machen? Wieso soll ein Oberhaupt seine Wünsche und Bedürfnisse hinten anstellen und den Diener spielen? Nun ja, also es ist auf jeden Fall richtig, ihr Männer seid das Oberhaupt der Familie. Ja und Amen. Und die Aufgabe der Frau ist es, sich zu unterordnen. Ja, wir lesen das in 1. Korinther 11,3. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. Hier ist es ganz deutlich und ganz klar erklärt. Zuerst kommt Gott, Jesus, Mann, Frau. Ist bewusst in einer Reihe geschrieben. Jesus hat sich seinem Papa unterordnet. Nur, ich weiß nicht, ihr lest ja die Bibel auch, von daher wisst ihr, dass Jesus nie herumgeschubst wurde oder mundtot gemacht wurde oder ungerecht behandelt wurde oder solche Dinge. Nein, sein Papa und er, sie funktionierten als eine Einheit. Das, was ich vorhin gesagt habe, die Ehe ist eine sich ergänzende Einheit. Genau das sind sie. Ja? Und genau das sollte auch ein Ehepaar sein. Wir nehmen da Beispiel dran. Es ist nämlich so, ein Mann, der seine Frau liebt und es geschafft hat, sie von seiner Liebe zu überzeugen, der hat eine Frau, die kein Problem damit hat, sich zu unterordnen. Ja? Und warum hat sie kein Problem damit? Weil sie ganz genau weiß, er würde niemals etwas entscheiden, was nicht zu ihrem Besten ist, weil sie weiß, er liebt sie. Und ich würde aber gern mit euch noch eine Bibelstelle anschauen, Jungs. Und zwar, da beschreibt Paulus die Eigenschaften eines Leiters, eines Oberhaupts. Ja? Das ist 1. Timotheus 3, jetzt, 1. Timotheus 3, 1 bis 4. Das ist wahr. Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Allerdings muss ein solcher Mann ein vorbildliches Leben führen. Das heißt, er soll seiner Frau die Treue halten, maßvoll und besonnen sein und keinen Anstoß erregen. Ihn muss Gastfreundschaft auszeichnen und er sollte andere gut im Glauben unterweisen können. Außerdem darf er weder ein Trinker sein, noch gewalttätig oder streitsüchtig. Vielmehr soll er freundlich und friedfertig seine Arbeit tun und nicht am Geld hängen. Er soll verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen und die Kinder sollen auf ihn hören. Ja, ich weiß, nicht jeder Mann ist ein Leiter in der Gemeinde, aber jeder Ehemann ist das Haupt seiner Frau, also das Haupt seiner Familie. Und das ist eine Leitungsposition. Und ob wir wollen oder nicht, das erwartet die Bibel von einem Leiter. Und wenn ich als Mann erwarte, dass meine Frau sich mir unterordnet, dann muss ich auch bereit sein, die Leitung der Familie zu übernehmen. Ansonsten dränge ich ja meine Frau in eine Position, für die sie gar nicht geschaffen worden ist, ja? Für die sie gar nicht bestimmt ist. Und ein Leiter hat nun mal diese Kriterien zu erfüllen. Ja, treu. Okay. Er ist treu. In manchen Übersetzungen steht auch Mann einer Frau. Er ist maßvoll. Das heißt für mich, dass er nicht übertreibt, und zwar egal womit, ob es jetzt Essen, Trinken, Sport, Arbeit, egal was, er übertreibt nicht. Ja? Er ist maßvoll. Besonnen. Ich würde sagen, das ist durchdacht. Nicht von A nach B hüpfen, sondern Zeit nehmen, durchdenken. Er soll keinen Anstoß erregen. Das ist für mich gutes Benehmen. Und zwar in der Familie und außerhalb der Familie. Gastfreundlich. Ein Lehrer. Was tut ein Lehrer? Er hört zu, er beobachtet, er erklärt, er sieht Förderbedarf, er sieht Gaben und er versteht es, diese Gaben zu fördern. Das ist eine Aufgabe eines Leiters, also eure Aufgabe, liebe Männer. Er ist kein Trinker, nicht gewalttätig, nicht streitsüchtig, freundlich und friedfertig. Nicht am Geld hängen. Und das im Zusammenhang mit besonnen heißt, du bist zwar ein Besonnener, gehst besonnen mit deinem Geld um, aber du bist, oh, vielen Dank. Aber du bist kein Geizkragen. Deine Familie, die Wünsche deiner Ehefrau und deiner Kinder stehen an erster Stelle. Und du sparst nicht an diesen Wünschen oder an deiner Familie. sondern du gehst besonnen mit diesem Geld um. Du hängst nicht daran. Und verantwortungsbewusst für seine Familie sorgen. Das schließt das finanzielle und das emotionale Versorgen ein. Und die Kindererziehung ernst nehmen. Überhaupt ist mir aufgefallen, dass wenn es um Kindererziehung geht, immer die Väter angesprochen werden. Epheser 6,4, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. In den Sprüchen, wo ist ein Vater, der sein Kind nicht züchtigt, nicht erzieht? Ja? Also es werden, weil die Mütter, die machen es automatisch und den Männern muss man es wahrscheinlich sagen. Deswegen nehmt das ernst. Die Bibel erwartet das von euch. Es ist eine furchtbar lange Liste, ich weiß. Und ehrlich gesagt, ich bin wirklich froh, kein Mann zu sein. Ehrlich, ja. Klar, wir Mädels haben auch unseren Part und wir kommen auch gleich noch dazu. Aber ich finde, es ist deutlich schwerer, ein Mann zu sein. Die Verantwortung zu tragen und dabei liebevoll zu sein. Es ist wirklich eine Herausforderung. Und diese Herausforderung, liebe Männer, die könnt ihr nur mit Gottes Hilfe schaffen. Und wenn du es nur aus dir heraus versuchst, dann bist du ganz schnell ausgebrannt. Und so wie David Reisenweber das in seiner letzten Predigt gesagt hat, ja, da fühlst du dich wie der Depp vom Dienst. Ja? Aber, liebe Brüder, ihr habt die Möglichkeit, die Schätze von Papa anzuzapfen. Ja? Ihr habt freien Zugang zu eurem Papa. Und er kann euch mit dieser Weisheit, mit dieser Liebe und mit dieser Geduld erfüllen, die diese wunderbare Aufgabe, Ehemann und Vater zu sein, erfordert. Er kann es euch alles geben. Und hier kommt jetzt eine Aussage, die ich von unserem lieben Frank habe. Das hat er in seinen Bibelschulunterlagen aufgeschrieben, als er noch Ehe und Familie unterrichtet hat. Das ist ein Leitvers, den dürft ihr euch merken. Merkvers, nicht Leitvers. Ein sich zu Christus bekennender Ehemann betet für seine Frau und Kinder, und zwar täglich. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für den Part der Männer. Ja? Betet und segnet eure Frauen und Kinder täglich. So, meine Damen, jetzt wieder zurückkommen von den Tagträumen, dürft wieder her. Die Männer dürfen jetzt natürlich das Gehörte verarbeiten. Tja, meine Damen, was gehen wir wohl als erstes an? Logisch, die Unterordnung. Ja, ich weiß, es ist für ganz viele ein rotes Tuch. Und es ist trotzdem nicht zu leugnen, dass genau das von uns erwartet wird. Ihr kennt vielleicht dieses Prinzip, wenn in der Bibel etwas ganz oft erwähnt wird, dann hat das eine besondere Wichtigkeit. Und die Unterordnung wird tatsächlich in Epheser, in Kolosser, in Titus, in 1. Petrus. Mehrmals wird das erwähnt, in Epheser sogar mehrmals. Ja? Jetzt hier habe ich erstmal nur den Vers aus Epheser 5, 22. Und der ist glasklar. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Die Welt verkauft uns Unterordnung als Unterdrückung. Und ich habe da so drüber nachgedacht. Ich habe Gott niemals als einen Unterdrücker kennengelernt. Bin jetzt schon eine ganze Weile Christ und ich habe ihn einfach so nicht kennengelernt. Ich glaube auch kaum, dass es irgendjemanden hier gibt, der Gott als einen Unterdrücker erlebt hat. Er ist sanft, er ist liebevoll, er korrigiert. Trotz, dass er sanft und liebevoll ist, trotzdem schafft er es zu korrigieren. Und er gibt auch deutlich die Richtung an. Und das aber immer zu unserem Besten. Immer. Auch wenn wir es nicht immer gleich verstehen. Aber es ist immer zu unserem Besten. Und die allergrößte Eigenschaft von Gott ist, er ist fehlerlos. Er ist vollkommen. Und in meinen Augen kann ein vollkommener, liebevoller Gott niemals etwas verlangen, was wir nicht leisten können. Somit habe ich den Beweis erbracht, Unterordnung ist möglich. Und sie ist nicht nur möglich, meine lieben Damen, da liegt sogar ein riesengroßer Segen drauf, ein doppelter Segen. Ich weiß, es gibt viele Frauen, die jetzt sagen würden, mein Mann ist kein Oberhaupt, er ist kein Leiter, er übernimmt nicht die Verantwortung für die Familie. Gibt es, ja, ich weiß. Andere Frauen würden sagen, mein Mann ist gar kein Christ. Die nächste vielleicht, ich kann aber viel besser die Familie leiten. Ich habe da die Gabe dazu, ich kann das. Und es gibt auch Frauen, die sagen, solange er mich nicht liebt wie Christus die Gemeinde, muss ich mich ihm auch nicht unterordnen. Habe ich alles schon gehört. Meine Damen, ich muss euch alle enttäuschen. Tatsache ist, dass dieser Vers an keine Bedingung geknüpft ist. Es ist kein Wenn-Dann-Prinzip. Es ist eine ganz klare Sache. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Unterordnung ist auch etwas ganz anderes als das, was aus uns verkauft wird. Ja? Es bedeutet Schutz. Unterordnung ist Schutz, geistlich und körperlich. Ich würde gerne hier ein Beispiel von mir einbauen. Wer mich kennt, der weiß, ich habe ein bisschen ein Helfersyndrom. So, ja? Keine Ahnung, ob man das so sagen darf. Auf jeden Fall neige ich sehr dazu, viel zu schnell und viel zu oft meine Hilfe anzubieten und übernehme mich dann maßlos damit. Ja? Mein Mann, der seine Verantwortung als Ehemann, als Oberhaupt der Familie, nimmt seine Aufgabe ernst und sagt mir, dass ich langsamer machen soll, dass ich weniger Termine ausmachen soll, mich öfter mal ausruhen soll. Was bin ich? Ich bin dann natürlich sauer auf meinen Mann. Ja? Logisch, dann kommen so Gedanken in mir hoch und ich bruddel dann so vor mir hin, bin selber groß, ich weiß, was ich kann oder was ich nicht kann. Ich weiß, wie ich mit meiner Zeit umgehen soll. Ja, ich weiß nicht, kennt jemand das in dem einen oder anderen Bereich? Also mir geht es ganz oft so. Tatsache ist aber, seit ich gelernt habe, auf meinen Mann zu hören, habe ich so gut wie keine Migräneanfälle mehr. Die waren nämlich stressbedingt. Das war zu meinem Schutz. Ja? Und mein Mann sagt mir, ich soll weniger Termine machen, mich öfter ausruhen. Und ich bin beleidigt mit ihm. Ja? Wir sind so, wir Damen. Wir funktionieren manchmal einfach so. Und ich weiß, das wird euch jetzt schocken, diese Aussage, aber es tut mir leid, meine Damen, wir sind nicht perfekt. Wir sind wunderschön. Ja, wir sind wunderschön. Aber wir sind nicht perfekt. Tatsächlich, wir brauchen jemanden, der uns die Verantwortung abnimmt. Der mit uns entscheidet, und ja, manchmal für uns entscheidet. Es ist leicht für einen Mann, eine Frau zu lieben, die sich unterordnet. Und deshalb finde ich das auch so mega genial. Wenn ein Mann eine Frau liebt, genau, dann ordnet sie sich ihm unter. Und wenn eine Frau sich unterordnet, dann ist es leicht, sie zu lieben. Erkennt ihr da drin das Gleichgewicht? Das Problem ist nur, einer sollte mal damit anfangen. Mach du den Anfang. Sei du derjenige, der heute den Startschuss gibt. In deinem Bereich. Das, was dein Part ist. Es ist wichtig, meine Damen, dass wir unsere Männer in ihre Stellung als Oberhaupt der Familie hineinbeten. Nicht hineinmeckern. Hineinbeten. Stärkt euren Männern den Rücken, tut ihnen Gutes. Ja? Ihr kennt alle die fleißige Frau aus Sprüche 31. Ja, sie ist, ich versuche mich nie mit dieser Frau zu messen, was die alles kann. Ja, sie ist so fleißig, tatkräftig, aktiv, klug. Boah, die kann alles gefühlt, ja. Für mich waren aber die Verse 11 und 12 die wichtigsten, Sprüche 31, 11 bis 12. Die stehen auch ganz am Anfang. Ich finde, die sollen so die Grundlage dessen bilden, was danach kommt, nämlich ihr ganzer Fleiß und bis tief in die Nacht arbeiten und sowas. Hier steht, ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Manchen Übersetzungen steht auch, das Herz ihres Mannes verlässt sich auf sie. Sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Ihr Leben lang tut sie ihm Gutes. Niemals fügt sie ihm Leid zu. Ich kann mich auf niemanden verlassen, der alle meine Fehler mit der besten Freundin zerpflückt, mich auslacht und mich vielleicht sogar damit unter Druck setzt. Und ich kann mich auch nicht auf jemanden verlassen, der mich vor allen anderen bloßstellt. Kennt ihr Frauen, die auf so einer Party oder auf einer Gesellschaft ihre Männer in aller Öffentlichkeit bloßstellen, korrigieren oder sogar belachen? Ja? Also wenn ihr ein Vertrauensverhältnis zu solch einer Frau habt, dann bittet sie damit aufzuhören. Das ist ein unglaublich zerstörerisches Verhalten. Ja? Es ist respektlos und es ist lieblos. Das tut der ganzen Familie nicht gut. Das Einzige, was deine Mitmenschen von deinem Mann oder von deiner deinen Kindern wissen sollen, ist, dass sie die Besten sind. Wie super die sind. Ja? Dein Mann ist der Beste und deine Kinder sind die Besten. Da können wir an meinem Schwiegerpapa ein Beispiel nehmen. Bei ihm sind alle immer die Besten. Und warum? Weil es einfach Tatsache ist. Wir sind die Besten. Er sagt immer wieder, meine beste Schwiegertochter. Also jetzt sind wir 28 Jahre verheiratet. Ich glaube ihm das. Absolut. In Vers 11 steht auch nochmal, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Nicht, sie meckert, dass er zu wenig verdient oder sie gibt das Geld mit beiden Händen aus. Das Geld, was ihr als Familie zur Verfügung habt, ist Gottes Geschenk an euch. Ja? Und ihr habt beide die Verantwortung, dieses Geld treu zu verwalten. Es ist nicht das Geld deines Mannes, das du locker flockig ausgeben kannst, für Schmuck und Handtaschen und Schuhe. Nicht falsch verstehen, ich liebe diese Dinge. Ja? Also. Aber es ist Gottes Geld. Ja? Und ich kann mir nicht eine Handtasche für 400 Euro kaufen, auch wenn es ein super Schnäppchen ist. Macht sich mir zwar nicht auf, dass es ein Schnäppchen sein könnte, aber es gibt sowas, wenn ich nur noch 300 Euro für Lebensmittel habe. Das geht einfach nicht. Ja? Und hier komme ich auch zur nächsten Folie. Wenn wir, Mädels, wenn wir aufhören zu fordern, dann können unsere Männer lernen, großzügig zu sein. Vielleicht könnt ihr euch an die letzte Predigt von Renuka erinnern. Sie hat eine schöne Geschichte erzählt. Der Ralf ist 200 Kilometer gefahren und hat ein super teures, für indische Verhältnisse mega teures Parfüm für sie gekauft. Ja? Und dann alle Mädels so, ein Liebesbeweis, er hat weder Zeit noch Geld gescheut, noch Mühe. Er ist dahin gefahren und hat das für sie besorgt. Nun, jeder, der gut zugehört hat, hat auch gehört, dass sie dieses Parfüm immer noch hat. Ich weiß nicht, wie lange die schon in Deutschland sind. Also das sind zig Jahre, 10 Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, viele Jahre hat sie dieses Parfüm immer noch. Sie hat nicht damit gebadet und zum nächsten Hochzeitstag wieder eins gefordert. Sie hat es wertgeschätzt, diese Mühe und diese Zeit, die er da investiert hat. Es müssen beide etwas hinein investieren. Wir springen nochmal kurz zurück zu Vers 11 und 12, zu Sprüche 31. Ich würde dann nämlich gerne auf den zweiten Teil eingehen. Sie tut ihm Gutes ihr Leben lang. Niemals fügt sie ihm Leid zu. Schon wieder eine Enttäuschung, meine Damen. Es ist nicht Gutes tun, wenn wir permanent an unseren Männern herummeckern. Er soll nicht so viel arbeiten, er soll nicht ständig nur seinem Hobby nachgehen, er soll nicht so viel trinken oder nicht so viel essen oder nicht so viel Fernsehen gucken. Ich weiß, wir wissen es immer besser. Ja? Und ich weiß, wir wollen nur das Beste für unsere Männer. Und wir wissen auch, was das Beste für unsere Männer ist. Zumindest meinen wir das. Ja? Aber auch wir Frauen, wir müssen darauf achten, dass das, was wir tun, das, was wir sagen, auch als ein Liebesbeweis wahrgenommen wird. Ja? Denkt an die Liebessprachen, die wir vorhin durchgegangen sind. Sie tut ihm Gutes ihr Leben lang. Gutes tun. Ich kann Dinge in der Korrektur zweierlei sagen. Ja, statt zu sagen, ständig bist du arbeiten, du bist nie zu Hause, könnte ich sagen, Schatz, ich vermisse dich. wollen wir nicht am Freitag einen schönen Abend machen, ohne die Kinder? Ich bin dir so von Herzen dankbar, dass du uns so gut versorgst. Du gehst jeden Morgen treu zur Arbeit, damit wir gut versorgt sind. Ich glaube, dieser Mann hat Lust, mit seiner Frau etwas zu unternehmen. Als wenn er ständig nur zu hören kriegt, sei doch mal zu Hause, hilf mir doch mal, komm doch auch mal heim. Auch das mit dem Hobby, ja? Wenn ich könnte sagen, dein Hobby ist wichtiger als ich, nie hast du Zeit für mich. Könnte ich machen, ja. Aber ich glaube nicht, dass das so ankommt, wie ich das möchte. Wenn ich aber meinen Mann frage, hey, was ist eigentlich dein Hobby? Was tust du denn da so gerne? Kann ich das vielleicht lernen und mitmachen? Ja? Ja, vielleicht. Dann hat man schon wieder Zeit miteinander verbracht. Auch statt zu meckern, dass er zu ungesund ist, biete Alternativen an und bete und warte, bis Gott die Erkenntnis gibt, dass die Alternative besser ist. Ja, das Gemüse oder das Obst sind besser als Chips oder so. Und auch der Alkohol ist für Gott kein unlösbares Problem. Wir müssen dieses Problem nicht lösen. Das macht der Papa selber. Also, wie gesagt, es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen um uns herum zu verändern. Das macht der Papa selber. Ich muss auch sagen, ich bin überhaupt kein Fan von ungefragter Korrektur. Wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, sage ich sie ihm. Ja? Wenn ich gefragt werde, dann sage ich ihm meine Meinung. Aber wenn ich nicht gefragt werde, dann gilt für mich, Ina, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag lieber gar nichts. Ja? Das habe ich mir so als Lebensmotto gemacht. Natürlich gilt das nicht für unsere Kinder. Egal ob leibliche oder geistliche Kinder, sie brauchen liebevolle Korrektur. Auch wenn du eine Leitungsposition hast, wenn du einen Bereich leitest, auch da musst du korrigieren. Davon spreche ich nicht. Aber alle anderen Fälle sind für mich, ich äußere nur Kritik, wenn ich gefragt werde. Und ich fahre echt gut damit, muss ich sagen. So, Fazit aus all dem Gesagten. Und jetzt dürfen wieder Männer und Frauen zuhören. Ist, segnet einander. Ja, perfekt, Marco, wir funktionieren wie eine Eins. Wow. Segnet einander. Warum ist das so wichtig? Wenn ich jemanden segne, was ist segnen? Gutes aussprechen. Und wenn ich jemanden segne und Gutes über ihn ausspreche, kann ich nicht lange sauer sein auf diese Person. Ich spreche andauernd Gutes über ihn aus oder über sie. Super, oder? Jeder Streit wird sofort beendet, weil du Gutes aussprichst, weil du segnest. Betet auch miteinander. Ja, es ist eine geballte Kraft in diesem gemeinsamen Gebet, wenn Mann und Frau sich eins machen vor Gott. Ja? Achtet den anderen höher als euch selbst. Das steht in der Bibel, müssen wir umsetzen lernen. Und was ich auch cool finde, ist, startet einen Wettbewerb in Gutes tun. Ja, so nach dem Motto, nein Schatz, ich hol dir das Wasser, nein, ich hol dir das Wasser, nein, komm, ich hol dir das Wasser. Ja, kennt ihr diese, nein, du legst auf. Ja, tut Gutes dem anderen und macht es euch zum Ziel, der Gewinner zu werden, ihm Gutes tun. Ja, der Gewinner zu werden, ihm Diener sein. Ja, hört einander zu. Auch das ist etwas, was sich zwar leicht anhört, aber manchmal ist es schwer, vor allem, wenn der andere etwas sagen muss, was ihm auf dem Herzen liegt, was er nicht gern sagen will, was ihn beschäftigt, was ihm unangenehm ist. Nehmt euch die Zeit, haltet es manchmal auch aus, zuzuhören, auch wenn unangenehme Dinge angesprochen werden. Das geht nur, wenn ihr Zeit miteinander verbringt. Eben mitreden, mit zuhören, mit kuscheln, das ist mega wichtig, das Kuscheln, unbedingt kuscheln, kuscheln, kuscheln. Und fangt an, jeder seine eigene Stellung und seine eigene Aufgabe kennenzulernen und ernst zu nehmen. Ja, deine Stellung einzunehmen. Ich weiß, das klingt nach viel und manche denken sich, warum soll ich, wenn er nicht tut, oder warum soll ich, wenn sie nicht tut. Ich weiß, es hört sich manchmal ungerecht an, aber wisst ihr, es ist so, du bist hier. Du hast deinen Part gehört. Du kennst jetzt deine Aufgabe. Ja? Und auch du darfst jetzt entscheiden, ob du das, was der Heilige Geist jetzt in deinem Herzen angestupst hat, annimmst oder nicht. Und wenn du dich jetzt in irgendeinem Bereich angesprochen fühlst, wenn du vielleicht sogar sauer auf mich bist, weil ich Dinge angesprochen habe, die wehgetan haben, ja, dann seid mutig. Schaut genau hin, was genau tut mir da weh? Warum tut es weh? Und dann fragt den Herrn, was der nächste Schritt ist. Vielleicht ist es Vergebung, vielleicht ist es Buße, loslassen oder um Verzeihung bitten. Wichtig ist, triff heute die Entscheidung, ab jetzt mit Jesus zu versuchen. Deine Ehe ab sofort, ab heute Abend, nur noch mit Jesus zu leben. Und lass zu, dass der Heilige Geist dich leitet und mit dir an deiner Ehe arbeitet. Es ist wichtig, dass wir niemals aus den Augen verlieren, es gibt da jemanden, der unsere Ehen und unsere Familien zerstören will. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Feind nur darauf wartet, wie er unsere Familien und Ehen zerstören kann. Es ist auch ganz logisch, warum er das will. Überlegt mal, wenn wir damit beschäftigt sind, uns als Ehepaar gegenseitig zu bekriegen, ja, miteinander zu kämpfen, haben wir weder Kraft noch Kapazität, Reich Gottes zu bauen. Ja, wir haben die einfach nicht. Und es ist wichtig, dass wir lernen, in der Bestimmung, die Gott auf unser Leben gelegt hat, zu leben. Und diese Bestimmung beginnt in deiner Ehe, in deiner Familie. Nimm deine Stellung ein als Mann oder als Frau Gottes. Wenn ihr also heute als Ehepaar da seid und ihr wollt Veränderung in eurer Ehe, ihr wollt neuen Schwung und ihr wollt das Eheversprechen wieder ernst meinen, das ihr euch vor Jahren gegeben habt, ja? Dann kommt gerne nach vorne und wir beten zusammen. Auch wenn du heute alleine da bist und du triffst heute die Entscheidung, ab sofort deine Ehe nur noch mit Jesus zu führen, ab sofort auf den Heiligen Geist zu hören, was du verändern sollst, was ich selber verändern soll. Ja? Das, was dich an deinem Partner ärgert, bete nicht, Herr, ändere ihn, sag ihm, der soll jetzt gesünder essen, sondern nein, Herr, was soll ich tun, dass mein Mann die Erkenntnis hat, er muss gesünder essen. Ja? Oder was auch immer, was euer Problem ist, das sind jetzt Kleinigkeiten, die ich aufzähle, aber ich weiß, es gibt Probleme in Ehen. Ich weiß es, ich bin in der Ehearbeit, ich höre täglich solche Sachen. Und es, wie gesagt, es tut mir weh, weil ich weiß, es geht auch anders. Es ist aber wichtig, dass jeder für sich die Entscheidung trifft, sich selbst zu verändern, an sich selbst zu ändern und aufhört, den Partner verändern zu wollen. Also, egal ob Single oder ob ihr verheiratet, also zusammen hier seid, es ist wichtig, kommt nach vorne, legt es vor Gott, bringt all eure Probleme vor Gott. Es ist wunderbar und es ist schön, verheiratet zu sein. Wir sind 28 Jahre verheiratet mit diesem Prachtstück hier. Guckt euch das an. Und wisst ihr was? Das Wichtigste ist, es wird immer schöner und schöner mit jedem Jahr. Es geschieht nicht über Nacht, die Veränderung. Ich weiß es. Aber diese Veränderung ist möglich. Man kann eine glückliche Ehe führen, so wie sie sich Gott vorgestellt hat. Es ist möglich, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen.